Wenn Kinder Krebs bekommen, ist das oft ein Albtraum für die gesamte Familie. Aber auch wenn eine Behandlung anschlägt, weiß man ja gar nicht, was das auf lange Dauer gesehen mit den Kranken macht. Oft gibt es noch Jahre danach Nebenwirkungen, die ärztlich betreut werden müssen. Nur wegen der vielen unterschiedlichen Diagnosen und Therapien gibt es bislang kaum Daten darüber, welche individuelle Nachsorge für junge Erwachsene relevant ist, um langfristig ihre Gesundheit sicherzustellen und für mehr Lebensqualität zu sorgen. An den Universitätskliniken Leipzig und Dresden und dem Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Dresden haben Forschende mehr als 13.000 Publikationen zu diesem Themenbereich untersucht und daraus Empfehlungen für die Nachsorge von jungen Menschen abgeleitet, die den Krebs überlebt haben. Darüber spreche ich mit Professorin Judith Gebauer, Oberärztin an der Uniklinik Leipzig. Hallo, Frau Gebauer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Langzeitfolgen, sind die eher physisch oder wegen der Belastung dann doch eher psychisch?
Sowohl als auch. Wir sehen in der Regel ein relativ breites Spektrum an möglichen Folgeerkrankungen, die sich vor allem daraus ergeben, wie die ehemaligen Krebspatientinnen und Patienten behandelt wurden. Also ob sie eine Chemotherapie hatten oder eine Strahlentherapie oder eine Stammzelltransplantation als Beispiele. Und auch kognitive, mentale oder auch psychische Folgeerkrankungen können auftreten, sowohl in Kombination oder auch als Reaktion auf körperliche Einschränkungen, aber auch einzeln.
Also ich nehme mal an, das hängt ja auch an den unterschiedlichen Krebsarten, aber mit welchen Langzeitfolgen kämpfen junge Menschen nach einer erfolgreichen Therapie denn generell? Können Sie da mal Beispiele geben?
Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich zwischen den Erkrankungen, wobei man sagen muss, in der Langzeitversorgung konzentrieren wir uns weniger auf die Ursprungskrebserkrankung, sondern mehr auf die Therapie. Das heißt, ob man jetzt sozusagen eine bestimmte Chemotherapie bekommen hat, weil man eine Leukämie hatte oder Knochenkrebs oder einen Lymphdrüsenkrebs, ist nicht so wichtig, sondern für uns ist wichtig, dass diese bestimmte Chemotherapie gegeben wurde. Und das kann beispielsweise zu chronischen Herzerkrankungen führen nach einer bestimmten Form der Chemotherapie. Das ist eine relativ bekannte und auch ganz gut untersuchte Spätfolge. Dann haben wir auch ein relevantes Thema im Bereich der neuen Krebserkrankungen. Sekundärneoplasien nennen wir diese, die sozusagen als Folge der damaligen Therapie auftreten. Das kann zum Beispiel eine Brustkrebserkrankung sein nach Bestrahlung im Brustbereich oder Schilddrüsenkrebs nach Bestrahlung am Hals. Und dann sehen wir auch relativ viele Hormonstörungen, endokrine, vor allem Spätfolgen. Das kann die Schilddrüse betreffen, aber auch die Hirnanhangsdrüse oder die Eierstöcke bzw. Hoden bei den männlichen Überlebenden. Und hinzu kommen beispielsweise eben verschiedenste psychologische Erkrankungen. Fatigue ist ein großes Thema, Depressionen, auch Ängste oder Anpassungsstörungen können auftreten. Es ist ein sehr breites Spektrum.
Also es dreht sich, um das nochmal konkret zu sagen, vor allem auch um die Behandlung von Nebenwirkungen, die den Krebs besiegt haben, ja?
Genau, wir nennen die Spätfolgen. Es gibt sozusagen akute Komplikationen, die unter Therapie auftreten, zum Beispiel Haarausfall unter Chemotherapie oder Mundtrockenheit, Entzündungen nach Strahlentherapien, so als Beispiel, die dann aber auch häufig zum Glück wieder weggehen. Dann gibt es Folgeerkrankungen, die akut aufgetreten sind und nie mehr weggegangen sind. Ich sage mal als Beispiel eine Nierenerkrankung nach einer bestimmten Chemotherapie, die die Betroffenen ihr Leben lang mit sich tragen. Und die Beispiele, die ich jetzt am Anfang genannt habe, das sind sogenannte Spätfolgen. Das heißt, sie treten am Anfang nicht auf. Die sind weder unter Therapie noch direkt danach präsent, sondern kommen manchmal nach 5, nach 10, nach 20 Jahren mit einem wirklich großen Abstand, weswegen es so besonders wichtig ist, dass wir auch in diesem Zeitabschnitt dann entsprechende Versorgungsstrukturen anbieten können.
Wenn wir nochmal auf die Psyche schauen, aus Kindern werden Jugendliche und die kommen dann in die Pubertät, das ist ja eine extrem wichtige Entwicklungsphase. Was passiert denn da, wenn Krebs und Behandlung dazwischen kommen?
Das ist auch wieder ein sehr komplexes Thema, weil das natürlich körperliche Folgen nach sich ziehen kann, beispielsweise im Hinblick auf die hormonelle Entwicklung, die ja in der Pubertät ein sehr relevantes Thema ist. Es kann aber auch psychische Komplikationen mit sich bringen. Das kann die Schule und die Ausbildung betreffen, beispielsweise wenn man Konzentrationsschwierigkeiten hat nach so einer Erkrankung oder auch alleine durch die Zeit, die man eben in der Schule auch fehlt. Das wiederum kann dann langfristig sich in finanziellen finanzielle Ungleichheiten transportieren. Es kann Probleme innerhalb des familiären oder auch des schulischen Freundesumfeldes geben, weil man sich durch die Therapie eben verändert. Das heißt also, im Bereich der Jugendlichen, aber vor allem auch im Bereich der jungen Erwachsenen, sehen wir ganz spannende psychosoziale Herausforderungen, weil das einfach Lebensabschnitte sind, in denen wahnsinnig viel passiert und auch in relativ kurzen Abständen neue Entscheidungen kommen, die durch so eine Erkrankung und die ganzen Konsequenzen, die sie mit sich zieht, auch sehr beeinträchtigt und gestört werden kann.
Sie haben gesagt, spannend. Inwieweit kann man das denn behandeln durch Therapien? Geht das?
Auf jeden Fall. Das ist sozusagen das Angebot, was wir unseren Betroffenen auch immer machen. Manchen hilft auch einfach zu hören, du bist nicht alleine. Manchmal reicht sogar schon das und es wird gar nicht unbedingt mehr in Anspruch genommen. Und manchmal kommen aber auch Betroffene Monate später nach der Sprechstunde und man merkt, es hat in ihnen gearbeitet und sie wünschen sich dann doch eine psychologische Anbindung. Bei manchen Themen haben wir auch Sozialarbeiterinnen, die im Akutsetting zum Beispiel auch noch mitgehen können, in die Schule mit den Lehrerinnen, mit den Klassenkameradinnen sprechen können und einfach dadurch helfen können, das System, was einfach wirklich herausgefordert ist, zu stabilisieren.
In Sachen Nachsorge haben Sie ja einen Katalog von 32 Empfehlungen mitentwickelt. Können Sie mal einen kurzen Überblick geben, was sind die wichtigsten davon?
Das ist ja sozusagen jetzt eine Arbeit gewesen, in der wir uns ganz speziell konzentriert haben auf das Thema Spätfolgen bei jungen Erwachsenen, also diejenigen, die im Alter zwischen 18 und 39 Jahren an Krebs erkranken. Da gibt es tatsächlich noch sehr wenig Empfehlungen und wir haben uns letztlich auf alle Organsysteme, aber eben auch auf mentale, kognitive, mögliche Folgen konzentriert und haben versucht, zum Teil abgeleitet von der Gruppe derjenigen, die als Kinder erkrankt sind, Empfehlungen zu geben, wie häufig muss das Herz untersucht werden, bei welchen muss das untersucht werden, wie ist es mit den Hormonuntersuchungen, wie ist es mit Untersuchungen der Lungenfunktion, der Niere, ist es mit kognitiven Einschränkungen, müssen wir da erst reagieren, wenn Beschwerden berichtet werden oder schon immer bei Vorstellungen in der Sprechstunde gucken und haben versucht, wirklich ein ganzheitliches Angebot zu machen, damit die entsprechende Versorgung standardisiert werden kann und die Betroffenen, egal wo sie hingehen, ein vergleichbares Nachsorgeprogramm erhalten können.
Zusammengefasst zum Schluss, wenn man jetzt nochmal bundesweit schaut, was fehlt aktuell noch in der medizinischen Versorgung junger Krebsüberlebender? Wo ist da der größte Handlungsbedarf?
Uns fehlt definitiv eine flächendeckende Versorgung, eine strukturierte Finanzierung der multidisziplinären Nachsorge würde helfen, dass an mehr Standorten entsprechende Versorgungsstrukturen angeboten werden können, um dann, und das ist unser langfristiges Ziel, allen, die eine entsprechende Versorgung in Anspruch nehmen wollen, auch ein Angebot machen zu können, was aktuell an den Kapazitätsengpässen hängt, aber natürlich auch an der Information über die Notwendigkeit der Langzeitnachsorge, die wir letztlich ja erst in Deutschland jetzt seit ungefähr 10 bis 15 Jahren anbieten. Das heißt, diejenigen, die in den 80ern, 90ern, Anfang 2000er erkrankt sind, wurden natürlich nie über entsprechende Vorsorgeangebote aufgeklärt und müssen letztlich vielleicht auch über so ein Angebot wie von Ihnen heute in so einer Informationssendung aufgeklärt und informiert werden, dass Sie sich an uns wenden können.
Sagt Judith Gebauer. Ich habe mit ihr gesprochen über die Nachsorge bei jungen Menschen, die den Krebs überlebt haben. Herzlichen Dank, Frau Gebauer.
Sehr gerne. Danke auch.